Am zweiten Sonntag nach dem Osterfest feiern wir Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes, so heißt dieser Sonntag. Als Bibelwort in die neue Woche begleitet uns, Christus spricht: Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Amen. Singen wir: Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. 288, die Strophen 1 bis 5. Wir sprechen den Hirtenpsalm der Bibel, Psalm 23, und wir sprechen ihn in Gänze und zusammen.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Thank you.
mein Hirte, nichts würde mir fehlen. Führ mich zu blühenden Weiden, lass mich lagern an strömendem Wasser, dass meine Seele zu Atem kommt, dass ich die rechten Pfade wieder gehen kann, dir nach. Du, mein Hirte, nichts soll mir fehlen. Muss ich in den Abgrund, die Todesschlucht, dann packt mich Angst. Bist du bei mir, werde ich nicht sterben vor Angst. Du hast den Tisch schon gedeckt. Meine Spötter wissen nicht, was sie sehen. Dass du meine Füße wäschst, sie salbst mit Balsam, mir einschenkst. Trink nur, sagst du. Nichts wird mir fehlen. Lass es so bleiben, dieses Glück, diese Gnade, all meine Lebenstage, dass ich bis ans Ende meiner Jahre wohnen werde in deinem Haus. Du bist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Wir legen in deine Hand, was uns auf der Seele liegt und unsere Gedanken festhält, und beten in der Stille miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Du bist uns gnädiger, als wir es uns und anderen sein können, wenn wir schuldig geworden sind in Gedanken, Worten und Werken. Darum rufen wir zu dir und singen: So hört, was uns verheißen ist. Gott erbarmt sich über uns. Seine Gnade umhüllt uns. Seine Liebe leitet uns. Sein Friede geht uns voraus. In allem, was war und was kommt und was ist. Dafür danken wir und singen zu Gottes Ehre. Mit aller Christenheit auf Erden bekennen wir unseren Glauben und sprechen: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im Evangelium nach Johannes. Ich lese aus Kapitel 10 die Verse 11 bis 18 und ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirt und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu erhalten. Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben. Und genau so steht es in meiner Macht, es wieder neu zu erhalten. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied Nummer 274, Der Herr ist mein getreuer Hirt, die Verse 1 bis 5.
Thank you.
Wie sollen wir von Gottes Erbarmen erzählen, von der Misericordias Domini? So vielleicht. Den wirklich Liebenden wird er sich vielleicht erbarmen, barmherzig zeigen, ihnen Schatten schenken, wie der Baum dem Schlafenden auf der Bank, draußen in der Allee. Und vielleicht werden auch wir unsere letzten Münzen der Gnade hervorholen für sie aus dem Erbe der Mutter, auf das der Liebenden Glück uns beschütze, jetzt und an anderen Tagen. Der israelische Dichter Jehuda Amichai, in Würzburg vor 100 Jahren geboren, mit seiner Familie als Elfjähriger aus Nazi-Deutschland geflohen, malt hier ein Bild, das man geradezu spüren kann. Einen Schattenplatz unter einem Baum. Das Bild berührt in mir eine Ursehnsucht. Die Sehnsucht, nicht ausgeliefert und ausgesetzt zu sein, sondern geborgen und beschützt und so sicher wie in Abrahams und Sarahs Schoß. Wie sollen wir von Gottes Erbarmen erzählen? Aus den Väter- und Müttergeschichten der ersten Bücher der Bibel hören wir an diesem Sonntag vom Erbarmen Gottes, das der Sklavin Hagar und ihrer Herrin Sarai und allen, die zu ihnen gehören, zuteil wird. Ich lese aus 1. Mose 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun aber sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin vor Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beretz. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, dem ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Welche Wucht, welche Dramatik diese Erzählung hat. Und die Geschichte geht genauso aufregend weiter, wie sie hier beginnt. Wenig später wird erzählt, wie Hagar und der mittlerweile jugendliche Ismael von Abram in die Wüste geschickt werden, um das Erbe des jüngeren Abramsohns Isaak nicht zu gefährden. Wiederum ist Hagar jedoch nicht verlassen, sondern Gott greift in das Geschehen ein und schickt einen Engel, der sie eine Wasserquelle finden lässt. Hagar hört vom Engel die Verheißung, die wie ähnlich wie die Verheißung an Sarah und Abraham lautet, dass sie aus ihrem Sohn Ismael ein großes Volk werden sieht, ein Wüstenvolk von Jägern und Hirten. Viel später werden ihre Nachkommen, die Ismaeliten, die arabischen Stämme, die großen Handelswege der Weihrauch- und des Gewürzehandels kontrollieren und von machtvollem Einfluss und Bedeutung sein im ganzen Nahen und Mittleren Osten. Wie von Gottes Erbarmen erzählen, indem wir an die erinnern, die sein Erbarmen brauchen. Sarah braucht es, denn sie ist eine bis ins hohe Alter kinderlos gebliebene Frau in einer Welt, in der Frauen nur bestehen können, wenn sie Kinder gebären. Sie brauchen ihre Kinder nicht nur für ihren gesellschaftlichen Einfluss oder ihre Anerkennung, sondern ganz existenziell. Wenn sie keine Kinder gebären und für eine nächste Generation sorgen, verlieren sie ihre Sicherheit und ihr Auskommen. Nicht ihr Mann, allein ihre Kinder sichern ihr Überleben. Sarah also ist in Not, nicht aus Geltungssucht oder aus Eitelkeit, sondern weil sie ohne Kinder keine Zukunft hat. Sie mag Fürstin genannt werden, das bedeutet ihr Name übersetzt. Und als Frau des Sippenherrschers von besonderem Status sein. Aber diese ist im Grunde genommen wertlos, ohne Nachkommenschaft. Der Gebärwettstreit, der nun einsetzt, wird sich noch viele Male wiederholen in der biblischen Tradition. Jetzt sind es Sarah und Hagar. In der nächsten Generation sind es die Frauen Jakobs, Lea und Rachel und ihre Mägde Bilha und Sirpa. In einer weiteren Generation wird die kinderlose Hannah als Frau des Priesters Eli am Tempel verzweifeln, bis sie ihren Sohn Samuel zur Welt bringt. Und andere wie Elisabeth mit ihrem Zacharias werden folgen, die Eltern Johannes des Täufers. Ich wünschte, wir könnten sagen, das war alles einmal und das ist jetzt vorbei. Das ist es aber nicht. Dieser Gebärwettstreit, diese Art von Konkurrenzkampf zwischen Frauen und zugleich der Überlebenskampf von Frauen setzt sich bis in unsere Gegenwart hinein fort. Wenn ich in die Generation der Frauen heute schaue, die mit einer nur kleinen Berufsrente kaum abgesichert sind, sehe ich die Abhängigkeit von der Unterstützung durch die Kindergeneration und Gott sei Dank mittlerweile durch den Staat. Und ich sehe auch heute noch die stellvertretenden Konkurrenzkämpfe, die sich über die Kinder abspielen. Diese sind natürlich jeweils die besten, die klügsten, die schönsten, die tapfersten, die erfolgsversprechendsten Kinder. Und ihr Fortkommen und ihr Ruhm wird auch auf ihre Mutter Glanz abwerfen. Sarah und Hagar also im Streit um ihre Söhne. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Und auch nur am Rande mit dem Vater dieser Söhne, mit Abraham. Er hat hier keine bedeutende Rolle, eher eine klägliche. Er hält sich raus. Und der Erzähler sagt folgerichtig, dann redet Gott eben mit den Frauen. Sarah bekommt einen Sohn von Abraham und sie nennt ihn Isaak. Gott lacht und sie mit ihm vor Freude. Sie ist im Glück. Sie muss sich nicht zufrieden geben mit dem Stellvertretersohn Ismael. Gott erhört, den Hagar zur Welt bringt. Nein, sie bekommt einen ganz eigenen Sohn, auf den sie sich in ihrem Alter, wenn sie einmal nicht mehr kann, stützen kann. Sie muss sich nicht mehr gering geachtet fühlen ob ihrer Kinderlosigkeit. Keine andere Frau kann über sie triumphieren. Abraham wird später den Tod seiner Gefährtin beweinen und beklagen. Ihr Grab ist der erste Landkauf Abrahams, dort bei Mamre, wo sie als Nomaden ihre Zelte aufgeschlagen haben. Mit ihrem Grab, mit Sarahs Grab, fängt die Heimat der Kinder Israels an. Aber auch Sarah rückt bald in den Hintergrund der Erzählung. Der Blick der Erzählung geht zu Hagar, der ägyptischen Sklavin in der Sippe Abrahams und Sarahs. Hagar bricht aus, sie flieht aus diesem Konflikt der Frauen und aus ihrer Stellung in der Sippe. Denn auch wenn sie einen Abrahamssohn zur Welt gebracht hat, einen Schattenbruder gewissermaßen, sie bleibt eine Sklavin. Über sie kann verfügt werden. Leib und Leben sind nicht ihr eigenes Gut, sondern das Gut derer, die über sie herrschen. Ein unerträglicher Gedanke, dem auch die Kirchen erst Ende des 19. Jahrhunderts wehren. Nach wie vor gibt es das, dass Menschen versklavt werden, dass sie nicht über sich, über ihren Körper, über ihren Leben selbst bestimmen dürfen. Bis heute gibt es Menschenhandel. Auch Sarah ist im Übrigen nicht frei, über ihren Leib und Leben zu bestimmen. Bei den Wanderungen ihrer Sippe wird sie mehr als einmal von Abraham als seine Schwester ausgegeben, die der fremde Herrscher, durch dessen Land sie ziehen, in seine Herrschaft nehmen und behalten könnte, wenn er wollte, ohne einen Konflikt durch eine Ehefrau mit dem Durchziehenden zu riskieren. Wie von Gottes Erbarmen erzählen, indem wir auch an die anderen erinnern, die sein Erbarmen brauchen. Hagar also, die Sklavin, sie ist die Hauptfigur. Sie flieht. Und wie erstaunlich, Gott geht ihr nach. Der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Der Engel Gottes spricht mit ihr und überredet sie zum Zurückkommen, damit die Geschichte Ismaels ihren Fortgang nehmen kann. Hagar begreift, dass sie von Gott angesprochen und Teil des göttlichen Gedankens ist, wie Abraham, Sarah und Hagar gemeinsam eine Völkerwelt begründen, die den Gott Israels kennt. Sie antwortet: Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar gibt Gott einen Namen. Auch Abraham und Sarah erleben wenig später eine Gottesbegegnung mit den drei Engeln, die sie unter der Terebinte von Mamre aufsuchen. Da erst, nachdem Gott mit Hagar geredet hat, hören sie von der Verheißung, dass auch ihnen ein Sohn, ein Isaak, geboren werden wird. Und dass aber auch schon der geborene Ismael, der Sohn der Hagar, seinerseits zum großen Volk werden wird. Gott hat Platz für alle, für die Stämme Israels wie für die Stämme der Ismaeliten. Ägypten ist als das Land der Sklaverei bereits hier in dieser Erzählung benannt. Später wird Moses die Kinder Israels aus der Sklaverei in Ägypten herausführen. Das Herkunftsland der Hagar ist Ägypten und ihr Sohn wird eine ägyptische Frau heiraten. Von Ismaels Nachkommenschaft wird gesagt, dass er Stammvater der arabischen Völker sein wird. Es ist die symbolische Rede von 12 Fürsten seiner Stämme, wie auch von den 12 Stämmen Israels die Rede ist. Die Familien bleiben auch in der Folgegeneration eng miteinander verbunden. Eine Tochter Ismaels heiratet Esau, den Bruder Jakobs, den Sohn Isaaks, den Enkel Abrahams. Und so geht es weiter. Auch wenn die Familien Isaaks und Ismaels getrennte Wege gehen, beim Begräbnis ihres Vaters Abrahams kommen sie zusammen. Es heißt, und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle von Machpela. Dort ist auch Sarah begraben. Viele, die sich heute in Israel und Palästina für ein friedliches Zusammenleben engagieren, zitieren diesen Satz, wenn sie sagen wollen, wir sind eine Familie. Wie von Gottes Erbarmen erzählen? So erzählt es der Koran, die heilige Schrift der Muslime. Ismael gilt im Koran als ein Gesandter Gottes und zusammen mit Abraham als Erbauer der Kaaba. Ismael wird als Stammvater der Araber verstanden und Abraham und Ismael gelten als Propheten. In der islamischen Tradition ist die Erzählung von Hagar und Ismael keine Flucht und keine Vertreibung aus dem Schutzraum der Sippe Abrahams. Vielmehr bringt Abraham, im Koran wird er Ibrahim genannt, Hagar und Ismael nach Mekka, da wo die Kaaba ist. Dort entdeckt Ibrahim, dass die Kaaba, das erste muslimische Gotteshaus, erbaut durch den ersten Propheten Adam, in Vergessenheit geraten und zu einer Ruine verkommen ist. Ibrahim wird angewiesen, er solle Hagar und Ismael dort zurücklassen. Hagars Suche nach Wasser in der Wüste wird von den Muslimen beim Hadsch, bei der Wallfahrt nach Mekka, symbolisch nachvollzogen. Und die heilige Quelle Zamzam, wie sie genannt wird, ist nach islamischer Auffassung die Quelle, die Gott ihr in ihrer Not gibt. Und auch der Koran kennt die Erzählung von der Glaubensprüfung Abrahams. Ist Abraham bereit, das Liebste, das er hat, seinen Sohn und Nachkommen zu opfern? In der biblischen Tradition macht sich Abraham mit Isaak auf den Weg. Ein Engel fällt dem Abraham in den Arm und verweist ihn an ein Opfertier, einen Widder. Im Koran bleibt der zu opfernde Sohn namenlos. In den muslimischen Kommentaren dazu setzt sich erst mit der Zeit die Interpretation durch, dieser Sohn sei Ismael gewesen. Und die Gräber Ismaels und Hagars werden an der Kaaba verehrt. Wie von Gottes Erbarmen erzählen, indem wir heute tun und beten und um Erbarmen bitten, dass Gottes Barmherzigkeit spürbar und sichtbar werde. Ein letzter Blick noch auf Hagar. Man hat sie sich als die fremde Schöne aus Ägypten vorgestellt in der Bildtradition der Kirche mit dunkler Hautfarbe. Sie wurde in den 80er Jahren zur Symbolfigur der schwarzen Frauenbewegung. Die Sklavin, die in die Wüste geschickt wird, die keine Macht hat, die chancenlos auf der Seite der Verlierer steht und mit der doch Gott spricht. Mit Hagar, die ihm einen Namen gibt, diesem Gott, der doch keinen Namen hat und keinen Namen kennt und von dem keiner den Namen weiß. Sie nennt ihn, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar, die zum Leben bewahrt wird und Anmutter einer großen Nachkommenschaft. Und noch einmal, Yehuda Amichai, den wirklich Liebenden wird er sich vielleicht erbarmen, barmherzig zeigen, ihnen Schatten schenken, wie der Baum dem Schlafenden auf der Bank, draußen in der Allee. Amen. Der schöne Ostertag. Singen wir Lied 117, die drei Strophen.
Amen.
Wir beten. Du Gott bist ein Gott, der uns sieht. Sieh doch den Mangel an, den so viele leiden. Den Mangel an Nahrung, den Mangel an Liebe, den Mangel an Vertrauen zu dir und in das Leben. Sieh die Müden, sieh die Getriebenen, die auf Wegen gehen, die wegführen von ihnen selbst und von allem, was sie lieben. Sieh an, die in Angst leben müssen, deren Leben unglücklich ist und die keinen Trost mehr finden, auch nicht bei dir. Sieh die Zerrissenen, die Ungeliebten, die, die keine Bleibe haben, auch nicht in deinem irdischen Haus. Sieh die an, über die Gewalt und der Krieg kommt, der aufbricht und neue Not und Angst verbreitet wie verzehrendes Feuer. Du Gott, sieh uns an, suche uns, bring uns zurück zu dir und erbarme dich über uns. Amen. Erhebet eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herrn, unserem Gott.
Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, unser Dienst und unsere Freude, dir, ewiger Gott, Dank zu sagen. Wir stimmen ein in den Lobgesang deiner Engel und singen.
Gepriesen seist du, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Gepriesen seist du, Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, das Zeichen des Festes. Lass diesen Kelch für uns zum Kelch des Segens werden.
Wir erinnern uns an das Mahl, das Jesus mit den Seinen gefeiert hat. Unser Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Amen.
Thank you.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Tischlied. Aller Augen warten auf dich, Herre, 461. Wir sind zum Mahl am Tisch Gottes eingeladen. Wir versammeln uns hier in einem großen Kreis um den Altar. Auf der Kanzelseite geben wir den Kelch mit dem Wein, auf der Emporenseite den Kelch mit dem Traubensaft. Wer in Gedanken mit dabei sein möchte, möge am Platz bleiben und mit uns feiern. Und nun kommt, schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist. ist ein Gott, der uns sieht. Geht hin im Frieden des Herrn. Lasst uns Gott für seine Gabe danken und den Lobpsalm beten.
Lobe den Herrn, meine Seele.
Und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele.
Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt.
Und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst.
Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Lass uns in deinen Spuren gehen. Leite uns in deinem Geist. Lehre uns mit deinen Augen sehen. Amen. Wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch Lied Nummer 105. Die Verse 15 bis 17, aus Erstanden ist der Heilig Christ. Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 142 Euro und wird für unsere eigene Gemeinde verwendet. Herzlichen Dank dafür. Auch heute ist die Kollekte wieder für unsere Gemeinde hier in der Innenstadt bestimmt. Und wir brauchen diese Opferunterstützung weiterhin, auch in der Zeit, in der wir jetzt noch keinen neuen Pfarrer haben, damit wir unsere vielfältigen Angebote, Veranstaltungen, Gottesdienste, seelsorgerlichen Aufgaben hier weiterhin in guter Weise fortsetzen können. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns weiterhin die Treue halten und uns da unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein zu weiteren Gottesdiensten und Veranstaltungen am kommenden Dienstag, dem 16.04. von 18 bis 19.30 Uhr in der Reihe Vita Contemplativa mit dem Thema Der mystische Leib des Auferstandenen. Der Abend wird geleitet von Dr. Karl H. Decker. Herzliche Einladung. Am Samstag ist am Vormittag von 10 bis 12 Uhr hier in der Hospitalkirche eine Meditationsveranstaltung. Der Titel lautet Maria und Martha, zwei Frauen, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit ermutigen. Die Leitung hat Regina Maria Fries. Sie ist Meditationsbegleiterin von Via Cordis. Es ist hier eine Anmeldung erforderlich und der Kostenbeitrag beträgt 20 Euro. Und dann wieder ganz herzliche Einladung auch am kommenden Sonntag um 11 Uhr hier zum Gottesdienst mit Pfarrerin Monika Renninger.
Ich schließe noch eine Einladung an. Am Donnerstag diese Woche wird im Hospitalhof ein großer Thementag zu 75 Jahre Grundgesetz sein, mit Workshops und so weiter. Am Abend ist ein Konzert, das unsere Demokratie verteidigen will, mit Menschenrechten, Menschenwürde und der Anschauung aller Menschen als Geschöpfe. Eine große und bekannte Band wird dabei dieses Konzert gestalten und der Sprecher dieser Texte ist Roman Knitzka, ein ganz bekannter Schauspieler. Also wenn Sie am Donnerstagabend noch Zeit haben, schauen Sie doch, ob Sie hierher kommen mögen. Es lohnt sich ganz bestimmt. Wir laden nachher wie immer ein zu Kaffee und Kuchen. Wir haben viel Kuchen. Sie können alle doppelt so viel mitnehmen heute nach dem Gottesdienst und bevor Sie dann in den Tag weitergehen. Und jetzt erheben wir uns und wir singen den Osterruf. Geht in diesen Tag und in diese Woche im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.